Der Predigttext heute steht im Brief an die Hebräer. Das ist ja ein sehr eigener Brief mit einer eigenen Theologie. Nur in dem Brief wird eigentlich Jesus so als Hohepriester vorgestellt oder beschrieben oder verglichen. Und zwar stellt der Autor Jesus nicht als Hohepriester dar aus dem Geschlecht Aarons, was ja damals bei den Juden üblich war. Es durften ja nur direkte Nachkommen von Aaron, dann Priester und aus denen dann einer Hohepriester werden, sondern der Autor schreibt, dass Jesus ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Frage ist, wer ist jetzt dieser Melchisedek? Der taucht im Prinzip nur einmal auf im Alten Testament in einer Geschichte. Er wird dann in den Psalmen nochmal erwähnt, da kommen wir drauf. Aber er taucht eigentlich nur in 1. Mose 14 auf und ist eine sehr geheimnisvolle Gestalt, über die wir eigentlich so gut wie nichts wissen. Also in 1. Mose 14 heißt es, dass er ein Priester des höchsten Gottes ist und dass er dann den Abraham gesegnet hat. Und der Abraham hat wiederum ihm dann seinen Zehnten gegeben. Und in Hebräer Kapitel 7, das ist so das große Kapitel, wo eben Jesus beschrieben wird als ein Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedeks, da heißt es dann, dass dieser Melchisedek keinen Vater hatte, keine Mutter, keinen Stammbaum, weder Lebensanfang noch Lebensende hat und dem Sohn Gottes gleicht. Also ihr seht, sehr geheimnisvoll. Ich finde, das ist ein sehr, ich sag mal, ein dunkles Thema in der Bibel, dunkel im Sinne von, wir wissen da einfach zu wenig, um da wirklich sagen zu können, was das für ein Typ war und was das eigentlich wirklich bedeutet, weil wir einfach zu wenige Informationen haben. Wir möchten aber das Kapitel 5, die ersten 10 Verse lesen und da kommt eben dieser Melchisedek vor. Auf den werde ich in der Predigt gar nicht groß eingehen, aber ich dachte, es vielleicht doch gut ist, bei der Einleitung nochmal kurz ein paar Worte zu ihm zu sagen, damit man doch das ein bisschen besser einordnen kann, so gut es eben überhaupt mit diesen paar kläglichen Informationen geht. Du darfst dann gern, wenn ich nach 6 Vers zum 7 komme, einfach weiterdrücken, dann muss ich mich darauf nicht konzentrieren. Wir lesen Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Jeder Hohepriester, der aus dem Kreis der Menschen genommen ist, wird ja für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden, als einer, der mitzufühlen vermag mit denen, die unwissend sind und in die Irre gehen, weil auch er mit Schwachheit behaftet ist. Dieser Schwachheit wegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, Sühnopfer darbringen. Und niemand verschafft sich diese Würde selber, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Ebenso hat auch Christus sich die Würde, Hohepriester zu werden, nicht selber verliehen. Verliehen hat sie ihm der, der zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wer auch an anderer Stelle sagt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Dadurch wurde er zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber ewigen Heils geworden für alle, die ihm gehorsam sind. Und er wurde von Gott angesprochen als Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Wir können die Folie einfach mal so stehen lassen. Also eben im Alten Testament hat Gott aus dem Stamm Levi den Aaron als Hohepriester ausgesucht und eben alle zukünftigen Priester sollten aus dem Geschlecht Aaron Nachkommen sein. Und diese Priester sollten unter anderem Gaben und Opfer vor Gott bringen. Und der Hohepriester, der brachte dann einmal im Jahr am sogenannten Yom Kippur-Fest ein Opfer, das sozusagen stellvertretend für alle Sünden für das ganze Volk dargebracht wird. Und das war ja dieser große Versöhnungstag und dazu durfte der Hohepriester und nur an diesem einen Tag im Jahr ins Allerheiligste gehen. Das war der hinterste Raum, am Anfang noch in der Stiftshütte, später dann im Tempel. Da war mit dem Vorhang abgetrennt und nur einmal im Jahr durfte nur ein Mensch, nämlich der Hohepriester, da reingehen. um für das Volk Sühne zu erlangen. Und das tat der Hohepriester als einer, der ja selber mit Sünde zu kämpfen hat. Als einer, der mitfühlen konnte mit dem Volk, weil er selber wusste, wie schnell man gegen das Gesetz verstieß, wie schwer es war, Gott in allem gehorsam zu sein. Und darum musste er auch vorher für sich selber Sühne erlangen, damit er dann wirklich in das Allerheiligste gehen konnte. Die Menschen werden hier als unwissend bezeichnet in den ersten Versen, als solche, die in die Irre gehen und die mit Schwachheit behaftet sind. Ist jetzt nicht unbedingt eine schmeichelnde Beschreibung des Menschen, aber ich denke, es trifft ja doch irgendwo auch zu. Also wir sind unwissend gerade im Blick auf Gott. Was wüssten wir von Gott, wenn er sich nicht uns ständig offenbaren würde? Was wüssten wir von Gott, was könnten wir über ihn aussagen, wenn wir keine Bibel hätten? Der Paulus sagt zwar, dass wir durch die Schöpfung irgendwie ja schon erahnen können, dass es einen Schöpfer gibt, aber viel mehr wüssten wir sonst nichts. Also wir sind angewiesen darauf, dass Gott sich uns offenbart, dass Gott uns lehrt, sonst bleiben wir unwissend. Dann schreibt der Autor, dass wir Menschen in die Irre gehen. Naja, ich denke, wenn man so in die Menschheitsgeschichte schaut, sehen wir, dass ja ständig wieder Mensch in die Irre geht und es irgendwie nicht schafft, im Einklang mit seinem Nächsten, mit sich selber, mit der Natur zu leben. Und zu guter Letzt wird der Mensch mit Schwachheit in Verbindung gebracht. Also wenn man mal sich vergleicht mit dieser riesigen Welt, mit diesem riesigen Universum, da merkt man schnell, wie begrenzt eigentlich unsere Macht ist. Was kann ich wirklich schon verändern? Wenn man es ganz pessimistisch ausdrücken wollte, könnte man sagen, na, letztlich bin ich als einzelner Mensch der Welt und den Naturkräften völlig ausgeliefert. Aber, und das ist ja die gute Nachricht, dass ja die Bibel nicht irgendwie bei so einem pessimistischen Weltbild stehen bleibt, sondern ja auch die andere Seite aufzeigt, wie wertvoll wir sind, eben Bilder Gottes. Und eben, dass Gott trotz all unserer Schwachheit und unseren Sünden auch an uns interessiert bleibt. Und darum hat er damals ja dann den Aaron erwählt als Hohepriester, damit er alle Zeit durch seine Nachkommen hindurch dann eben vor Gott einstehen kann, für das Volk Opfer zu bringen. Und bei dieser ganzen Opferthematik, was ja wahrscheinlich so eine der Hauptaufgaben der Priester war, ist ein Punkt ganz wichtig. Bei den meisten antiken Völkern verstand man Opfer ja so, ich bringe Gott ein Opfer oder den Göttern ein Opfer, um sie gnädig zu stimmen, weil ich Angst vor ihnen habe. Oder ich bringe ein Opfer, um sie, ich sag mal, vielleicht zu bestechen, damit sie mich segnen, damit sie vielleicht, wenn wir jetzt einen Krieg ziehen, uns als Heer helfen oder wenn ich irgendwie einen Deal abschließen will, dass es alles gut geht. Also so wurde in der Antike das Opfer oder der Opferkult verstanden, als ein Gnädigstimmen oder als eine Art Bezahlung oder Bestechung der Götter. Und die Initiative ging vom Mensch aus. Der Mensch hat gesagt, so, ich gehe jetzt zu Gott und bringe dieses Opfer, damit ich was davon habe. Im Judentum geht aber die Initiative von Gott aus. Also er gibt sozusagen seinem Volk diese Opfer als Zeichen seiner Vergebungsbereitschaft. Also er sagt, hier habt ihr diesen ganzen Gesetzeskatalog und wenn ihr dagegen verstoßt, wisst ihr was, ich habe schon die Lösung bereit, dann könnt ihr ein Opfer bringen, was letztlich dafür bürgt, dass ich euch vergebe. Also merkt ihr diesen Unterschied? Gott ist im Opferkult, im Judentum, in dem Sinn nicht der Fordernde, sondern eigentlich der Gebende. Er ermöglicht es dem Volk, Opfer zu bringen. Er muss nicht mittels Opfer manipuliert werden oder gnädig gestimmt werden, sondern er bietet damit seine Vergebung an. Lasst uns weiter im Text gehen. In Vers 4 wird von der Würde gesprochen, die auf diesem Hohepriesteramt liegt, weil das Hohepriesteramt man sich nicht selber gesucht hat oder nicht erkauft hat, sondern es wurde von Gott verliehen. Und genauso argumentiert er dann, wurde auch Jesus diese Würde von Gott, dem Vater, verliehen. Und da greift er dann zwei bekannte Psalmen auf, Psalm 2, wo es heißt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und der andere, und da kommt eben wieder dieser Melchisedek vor, aus Psalm 110, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also hier taucht eben wieder diese geheimnisvolle Person, dieses geheimnisvolle Priestertum auf, über das wir einfach nicht mehr wissen. Aber ich möchte jetzt den Schwerpunkt nicht bei diesen Versen belassen, sondern es auf die zweite Folie eingehen, vor allem auf die Verse 7 bis 10. Jetzt wechselt plötzlich, wenn man so diese 10 Verse liest, hat man den Eindruck, mit Vers 7, jetzt wechselt er ein bisschen, nicht unbedingt das Thema, aber den Fokus. Er beginnt einen neuen Gedankengang. Er bleibt jetzt bei Jesus als unserem Hohepriester, aber eben er nimmt jetzt nochmal einen neuen Gedanken auf, nämlich der, dass Jesus dadurch, dass er ganz am Menschsein partizipiert hat, dass er auch leidensfähig war und gelitten hat. Und dass dieses Leid ihn dazu brachte, mit Tränen in den Augen, mit lautem Schreien, Flehen und Bitten, sich an Gott zu wenden. Ich finde, das ist schon eine krasse Beschreibung. Der souveräne Jesus, der so viele Zeichenhandlungen getan hat, der geheilt hat, Tote auferweckt hat, der gepredigt hat, dieser Jesus wandte sich mit Tränen in den Augen laut schreiend an Gott, an den, wie es hier steht, der ihn vom Tod hätte retten können. Also ich denke, dass hier der Autor die Szene im Garten Gethsemane im Sinn hat, wo Jesus gegen diese aufkommende Furcht zu kämpfen hatte. Also auch er durchlebte diese gewaltige Kraft der Todesangst, wie sie über einen kommt und zu lähmen droht. Und noch nicht genug mit dieser Beschreibung. Der Autor schreibt, dass Jesus an dem, was er litt, gehorsam lernte. Obwohl er Sohn war, so schreibt er es, obwohl er Sohn war, lernte er am Leid gehorsam. Stellst du dir so Jesus vor, dass er selbst in der Zeit, wo er schon eben unterwegs war und aktiv, sag ich mal, in seinem Dienst war, dass er da lernen musste und ausgerechnet gehorsam lernen musste. Er da selber von sich sagt, na, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Hat er es wirklich nötig, gehorsam zu lernen? Zumindest nach dem Hebräerbrief schon. Und was sagt das indirekt über uns aus? Also wenn Jesus gehorsam lernen musste, es nicht einfach selbstverständlich war, sondern er sich vielleicht auch immer wieder aufs Neue entscheiden musste, Gott zu gehorchen, wie viel mehr dann wir? Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Lernen des Gehorsams hier verknüpft ist an dieser Leitsituation. In schweren Zeiten, gerade da hat sich ja unser Glaube und auch der Gehorsam zu bewähren. Würde Gott uns immer segnen im Sinne von, dass er jedes Problem uns aus dem Weg räumt, immer alle Türen aufmacht, unser Weg immer ganz gerade und eben ist, er uns ständig alles glücken würden lasse, das war jetzt komisch, ihr wisst, was ich meine, also wenn er alle unsere Gebete so erhören würde, wie wir es wollten, dann wäre es doch überhaupt kein Problem, ihm zu gehorchen. Ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht täte, weil ich will ja, dass er mich weiterhin so segnet. Ich will doch dieses gesegnete Leben nicht aufs Spiel setzen. Aber was ist mit den Zeiten, wo ich Gottes Segen vielleicht nicht in dieser Fülle erfahre? Wo ich durch Wüstenzeiten gehen muss? Oder um es mit den Worten von Johannes Kreuz aus dem 16. Jahrhundert zu sagen, wenn ich durch die dunkle Nacht des Lebens gehen muss. Also durch die Zeiten, wo ich denke, alles ist dunkel. Wie sieht es dann mit meinem Gehorsam aus, wenn von Gott scheinbar nichts zurückkommt? Halte ich mich dann trotzdem an seine Weisungen? Nehme ich ihn trotzdem ernst? Folge ich dennoch Jesus, auch wenn es mich was kostet und wenn es mich vielleicht sogar in noch tieferes Leid hineinführt? In Hebräer 10, Vers 34 steht, ihr habt mitgelitten mit den Gefangenen und den Raub von Hab und Gut mit Freuden hingenommen, im Wissen, dass ihr selbst ein besseres und bleibendes Gut habt. Also bei den Empfängern dieses Briefes gab es Christen, die gefangen genommen worden sind. Und ich schätze mal aufgrund ihres Glaubens. Und es gab Christen, denen ihr Hab und Gut geraubt wurde. Und in einer Zeit, wo es in dem Sinn keine soziale Absicherung gab. Christen also, die schweres Unrecht erleiden mussten. Aber der Autor schreibt, dass sie es mit Freuden hingenommen haben, mit Freuden. Warum? Weil sie wussten, dass sie ein besseres und ein bleibendes Gut haben werden. Oder denken wir an Apostelgeschichte 5, wo die Apostel dann mit Freuden vom Hohen Rat davongingen, obwohl sie geschlagen und gefoltert wurden. Und da steht dann, dass sie Freude darüber hatten, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu erleiden. Also das Leiden der Adressaten und auch der Apostel schwächte nicht ihren Gehorsam und nicht ihre Leidenschaft, sondern bekräftigte sie eigentlich noch darin. Und so eben auch Jesus. Auch er ging durch diese Leidenszeit hindurch. Die Leidenszeit, an die wir ja bald dann an Karfreitag speziell denken möchten. Wie gehen wir aber mit unseren Leidenszeiten um? Wie wirken sich auf uns diese Zeiten aus, auf uns und auch auf unsere Gottesbeziehung? Gehen wir dann zu Gott, vielleicht auch mit Tränen in den Augen, klagend, schreiend, bittend? Oder gehen wir vielleicht eher auf Abstand zu Gott und denken, naja, ein Gott, der das alles zulässt, der kann mir eigentlich erspart bleiben? Also mir hilft es zu wissen, dass auch Jesus diesen Gehorsam nicht einfach immer schon in sich hatte, der nicht einfach schon immer da war, sondern auch Jesus irgendwie vor dieser Herausforderung stand, als Mensch auf dieser Erde inmitten des Leides trotzdem zu gehorchen. Es war für ihn nicht einfach ein Klacks. Es war nicht einfach so, als würde er alles mit links machen. Und so ist auch für uns immer wieder aufs Neue die Herausforderung, in Leidenszeiten treu zu bleiben und gehorsam zu bleiben. Aber wir haben ja den Vorteil, dass wir so viele Verheißungen haben, an denen wir uns ja festhalten können. Tränen und Schreie, die gehören zum Leben eines Christen dazu. Wir werden nicht verschont, aber wir haben diese Verheißungen. Und so schreibt er dann, dass es bei Jesus dazu führte, dass er zur Vollendung gebracht wurde und dass er zum Urheber des Heils, zum Urheber der Rettung geworden ist. Für alle, die ihm gehorsam sind. So steht es dann in Vers 9. Also es bleibt nicht beim Leid. Gott führt hindurch. Er macht was Gutes und Neues daraus. Aber nach Vers 9 ist der Gehorsam die Bedingung. Jetzt schwingt für uns im Wort Gehorsam ja nicht nur Positives mit drin, sondern manchmal ist ja Gehorsam eher auch, naja, da schwingt auch so manch Negatives drin. Also Gehorsam für uns Menschen, wenn wir so in die Geschichte schauen, hat ja oft auch mit Unterdrückung und Ausbeutung zu tun. Also eben, wo ein Staat absolute Gehorsam fordert, da ist es oft auf eine negative Art und Weise, wo es in Richtung Unterdrückung geht. Aber in Bezug auf Gott können wir da glücklicherweise ganz beruhigt sein, weil Gott kein ausbeutender Gott ist. Jesus definiert ja Macht zum Beispiel auch ganz anders. Also er stellt ja das ganze Machtverhältnis auf den Kopf, wenn er sagt, der, der unter euch der Größte sein will, der soll der Kleinste sein. Oder wenn er von sich selber sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, was ja eigentlich völlig okay wäre, wenn er der Menschensohn ist, sondern sagt, nein, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld. Also Jesus ist alles andere als irgendein tyrannischer Herrscher, der absoluten Gehorsam fordert und das ausnutzen würde, sondern er ist der Herr, der es gut mit uns meint, der nichts von uns fordert, was uns irgendwie schaden würde, sondern, und das mag vielleicht im ersten Moment ein wenig widersprüchlich klingen, erst durch den Gehorsam Gott gegenüber erlangen wir eigentlich Freiheit. Gott zu gehorchen bedeutet, den Weg zu beschreiten, der uns wohin führt? In die Freiheit. Das ist ja das, was Gott von uns möchte, Freiheit. Aber Freiheit nicht im Sinne, dass ich von allem losgelöst und frei bin, sondern die biblische Freiheit ist die, wo ich eigentlich ganz an Gott gebunden bin. Also wer wirklich frei sein möchte, auch wenn das komisch klingt, der kann das eigentlich nur in der Abhängigkeit zu Gott. Erst da, wo ich mich an Gott binde, wo ich ganz Jesus nachfolge, werde ich diese Freiheit erfahren, die er uns eigentlich schenken möchte. Wenn wir das mal übertragen auf unser Land, dann ist es aber im Endeffekt eigentlich ähnlich. Also der Gedanke, dass Freiheit nicht bedeutet, ich kann immer machen und tun, was ich will. Denn wir können uns ja in unserer Stadt sehr frei bewegen. Normalerweise auch abends, wenn es dunkel ist, muss man normalerweise eigentlich keine Angst haben, dass man unterwegs überfallen wird. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber im Vergleich zu anderen Ländern oder zu anderen Zeiten ist es relativ sicher, können wir uns hier frei bewegen. Aber das ja nur, weil es Gesetze gibt und weil es auch eine Polizei gibt, die dementsprechend ahndet, wenn jemand die Gesetze übertritt. Oder nehmen wir das Beispiel vom Autofahren. Ich kann frei mit dem Auto durch ganz Deutschland fahren. Warum? Weil es Verkehrsregeln gibt. Natürlich kann ich jetzt sagen, oh, ich bin gar nicht frei, die Verkehrsregeln, die engen mich ja ein. Ich muss bei Rot anhalten, selbst wenn ich gerade kein Auto sehe. Natürlich engt mich das ja irgendwo ein, aber erst durch diese Regeln kann ich ja relativ sorglos ins Auto steigen und normalerweise gehe ich davon aus, ich komme ohne Unfall an meinem Zielpunkt wieder an. Also überhaupt keine Regeln, überhaupt keine Gesetze zu haben, das ist nicht Freiheit, sondern das wäre eigentlich Chaos und Anarchie. Und so, glaube ich, ist es eben auch im Geistlichen mit unserem Gehorsam Gott gegenüber. Und Freiheit, also Freiheit beginnt mit Gehorsam und Freiheit endet letztlich auch da, wo die Freiheit bei meinem Nächsten wieder beginnt. Also wirkliche Freiheit, und davon müssen wir vielleicht wegkommen, falls wir diese Gedanken haben, bedeutet nicht, dass ich zu jeder Zeit tun kann, was ich will. Also wenn ich durch die Straßen laufe und ich sehe jemand mit irgendwie einem coolen, was weiß ich, Roller oder so, dann kann ich einfach sagen, ach, das will ich und ich nehme dem das jetzt mal weg, ich bin ja der Stärkere. Das ist nicht Freiheit, da wären wir, wie gesagt, wieder bei der Anarchie und beim Chaos. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit meines Nächsten beginnt. Und genau darum drehen sich ein Großteil der Gebote, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, ums Verhältnis zwischen mir und meinem Nächsten. Also ist euch das schon aufgefallen? Prozentual gehen viel weniger Gesetze darum, um mein Verhältnis zu Gott zu regeln. Also wie muss ich jetzt beten oder wie muss ich oder kann ich vor Gott treten? Sondern der Großteil der Gebote regeln eigentlich das Verhältnis zwischen mir und meinem Nächsten. Und diese Geboten oder diesen Geboten gehorsam zu sein, das fällt mir häufig fast schwerer, als diejenigen, wo es um Gott geht. Also den Nächsten zu achten, der mir vielleicht gerade tierisch auf die Nerven geht. Oder meinem Bruder zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Oder geduldig mit den Kindern im Alltag zu sein. Oder demjenigen Wertschätzung zu zeigen, der mich vielleicht ständig kritisiert. Oder einer Arbeitskollegin eine Arbeit abnehmen, auf die ich vielleicht null Bock habe. Also Jesus war gehorsam, er ging den Weg des Leides für wen? Nicht für sich, sondern für den Nächsten. Und darum drehen sich auch die meisten Gebote um den Nächsten. Paulus schreibt in Römer 5,19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also auch hier wieder der Gehorsam Jesu wird hier genannt. Und warum war er gehorsam oder wem hat es was gebracht? Dem Nächsten, uns, den vielen. Oder noch einer, Philipper 2,8, was heißt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hier haben wir auch wieder das Stichwort Gehorsam. Hier sind wir auch wieder an Karfreitag und Ostern. Und warum ist er überhaupt oder für wen ans Kreuz? Ja auch nicht für sich, sondern wieder für den Nächsten. Und so geht es eben auch bei unserem Gehorsam häufig um andere. Und das Schöne dabei ist ja, dass Gott uns ganz viele Verheißungen dazu gibt und sagt, wenn ihr meine Weisungen ernst nehmt, euch danach ausrichtet, dann wird sich das positiv auf euch auswirken. Ich werde euch segnen, aber generell wird euer Verhalten eine positive Resonanz erzeugen, denn was du säst, wirst du ernten. Und darum lohnt es sich so sehr, Gottes Weisungen ernst zu nehmen und sich danach auszurichten. Und ja, wir werden dabei immer wieder straucheln. Wir sind alles keine Heiligen im Sinne von, dass wir immer alles richtig tun oder immer gottgemäß handeln, sondern wir sind auf dem Weg. Und das ist ein lebensverändernder und lebenslanger Weg, auf dem wir gehen. Und ja, manchmal gehören Tränen dazu. Manchmal tut es weh, Jesus nachzufolgen. Manchmal hat es mit Verlust zu tun, Gott zu gehorchen. Aber am Ende, so wie es in Vers 9 heißt, steht das ewige Heil. Und dieses Heil, wie wurde es wieder aufgerichtet? Durch Gehorsam. Und so möchte ich abschließen mit dem Vers aus Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.